Salone del Mobile.
Fresh aus Mailand.
Was sie rundherum gebildet hat, ist eigentlich fast schon ein bisschen pervers.
Zugeben tut das natürlich keiner.
Dafür sind wir da.
Das war ein extremer Trend zu Rottönen.
Wie eine Blüte, die in der Früh aufgeht.
Der Typ hat den scheiß Sonnenschirm revolutioniert. Schaut aus, wie wenn du mit Wasserfarbe auf eine Schaufel halt was drauf meinst. Und das ist schon ein sehr schönes Lebensgefühl.
Aria erzählt.
Der Design-Podcast von Simon Ladner
und Peter Zeitelhofer. Über die unendliche Welt der Möbel
und alles, was damit zu tun hat. Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Simon, wir sind zurück. Aria erzählt Episode 5 haben wir mittlerweile und es geht flott, würde ich sagen. Und was ich habe einen täglich grüßt das Murmeltier-Effekt. Weißt du warum?
Keine Ahnung, Peter.
Du bist schon wieder zurück aus Mailand, so wie in Episode 4. Wird das jetzt zur Gewohnheit?
Das stimmt. Vor allem jetzt wirklich fresh aus Mailand. Aber nein, ich glaube, da kannst du nicht dran wohnen, weil Mailand bin ich tatsächlich nur ein- bis zweimal im Jahr.
Ja. Mailand ist nur einmal im Jahr.
Ja, wie man so
normalerweise
schon sagt.
Gell?
Von
genau.
Da mit MA.
Stimmt. Hey, wie geht's da? Wie war der Zeit, bevor du jetzt auf Mailand eingehst, einmal generell?
Wie es mir generell geht,
ja.
Du, alles gut soweit, Frühling geht los, ist immer eine schöne Zeit, ich war Radlfahren am Wochenende, ist echt, wenn die Berge nur richtig schön weiß sind, die Wiesen grün und der Himmel blau, das ist so eine meiner schönsten Farbkombinationen, die man in der Natur so findet und dann nur dazu die ganzen blühenden Wiesen und Bäume, ist schon eine schöne Zeit, finde ich.
Cool eigentlich, da hat sogar Simon Ladner Frühjahrsgefühle.
Zum Romantiker.
Unglaublich. Ich war schon wandern.
Stimmt, ich gesehen, da war aber nur relativ viel Schnee, habe ich mir gedacht.
Aber nur ganz oben. Das war nur Instagram, was das sind diese Insta-Moments, wo man dann herzeigt, hey, ich war knietief im Schnee, aber eigentlich war es nicht wirklich so. Also wir waren am Hochlecken, kennst du den?
Ja.
Und es war wirklich bis ganz oben schon relativ frei und oben war es noch upper, das Wort kenne ich auch. Simon, aber kommen wir zurück zu den schönen Dingen des Lebens, denn darum dreht sich ja unser Podcast Aria erzählt. Bevor wir einsteigen, erzählen, was seit der letzten Folge passiert ist, vielleicht ein bisschen Feedback, auf ein Feedback eingehen und dann auf das kommen, warum du in Mailand warst. Unsere Tradition ist ja ganz eine andere, nämlich wir beginnen immer mit einem schönen Glas Wein. Was hast du denn heute mitgebracht?
Richtig, heute habe ich natürlich was aus Italien mitgebracht, weil ich mir gedacht habe, wenn ich schon in Italien war, nehme ich da was Italienisches mit.
Herrlich.
Zwar Vino Rosso Cupano. Wunderschönes Etikett.
Stimmt.
Mit
und
einem
man
gezeichneten
merkt,
Tiger oben.
Und man merkt, deine Fastenzeit ist bereits vorbei offensichtlich.
Die ist erstens vorbei. Zweitens haben wir ja letztens einen Antialkoholischen getrunken.
Und der übrigens sehr, sehr gut ankommen ist bei den Leuten. Ja, also ziemlich viele Zuschriften hat es gegeben, die gefragt haben, wie schmeckt der, sowas würde uns interessieren. Offensichtlich ist die Zeit reif.
Absolut. Ja, und diesmal habe ich mir gedacht, nehme ich das Italien wieder auf und habe tatsächlich das erste Mal im Rossbad bei einer Weinbegleitung gehabt. So gibt es den Wein leider nicht mehr, weil die machen immer nur einzelne Batches, wenn der ausverkauft ist, ist er ausverkauft. Und der neue hat jetzt, glaube ich, einen Hahn obendrauf gezeichnet.
Gibt's hast du ihn schon gesehen?
Weil das Etikett
ist natürlich sensationell.
Soll da sehr gut sein, aber es sind komplett unterschiedliche Weine. Ich kenne kenn das Weingut auch überhaupt nicht, aber es gibt ihn beim Max Zankel. Den kennen, glaube ich, auch einige. Und der hat den neuen Batch gerade gekriegt. Also wie gesagt, der hat den Hahn oben und ist angeblich ein komplett anderer Wein. Also die machen tatsächlich, probieren immer dann neue Sachen aus.
Super.
I don't know. Auf jeden Fall, mir hat er damals richtig gut geschmeckt. Ich hoffe, dir auch jetzt.
Ich bin ziemlich sicher, du hast gesagt, das Dramatische an dem Wein ist, dass er relativ viel Prozent hat. Zumindest dramatisch für uns jetzt wahrscheinlich, für die Folge.
Das ist tatsächlich so, wobei es sagt ja nicht sehr viel über den Wein aus. Von dem her, egal. Ja.
Aber also, über den Effekt vielleicht.
Ja, das ist ja immer.
Während du hier öffnest, diesmal nicht ganz so die Herausforderung wie beim letzten Mal.
Jetzt habe ich endlich mal einen gescheiten öffnen, oder?
Richtig.
In Salzburg sind wir nämlich halt.
Genau, muss man auch noch dazu sagen. Salzburg wieder, Aria Store Salzburg. Während du öffnest, wir haben eine Premiere diesmal. Und zwar, es ist nicht nur die 5. Episode, sondern wir beide haben vorher schon gesagt, wir wissen so wenig über das, was der andere vorhat bzw. erzählt, wie überhaupt noch nie. Das heißt, keine Ahnung, was du in Mailand erlebt hast. Ja, und du hast keine Ahnung, wie ich das Thema aufbereiten möchte.
Ich hoffe anders wie alle anderen Leute, weil du musst dir vorstellen, ich bin jetzt seit 3 Tagen wieder da. Und du kannst dir eh vorstellen, dass das jeden natürlich interessiert, nämlich sogar Leute, die normalerweise Wimbledon so nicht interessiert, wie es in Mailand war, was da alles passiert ist, was meine Highlights waren. Das heißt, ich bin jetzt schon relativ genervt worden mit Fragen. Nein, Scherz, ich freue mich natürlich, wenn mir wer...
Ja, aber jetzt pass mal auf, Simon.
Darum bin ich auf deine Fragen gespannt, weil vielleicht fragst mich du mal was anderes.
Aber wenn du das jetzt schon sagst, dann müssen wir mal droppen, was das heutige Thema eigentlich ist. Denn es geht um Salone del Mobile, um die größte und wichtigste Möbelmesse der Welt in Mailand. Letztes Mal ja, aber weißt du, nicht jeder hat die letzte Folge gehört. Wir hoffen natürlich, dass von Folge zu Folge immer mehr Leute dazukommen, die diesen Podcast hören. Bis jetzt ist es so und darauf stoßen wir jetzt an. Also auf dich, auf Cheers. Episode 5, Cheers, und auf Salone del Mobile. Ich bin ja froh, dass deine Fastenzeit vorbei ist.
Ja, so lange weiß ich das mal nicht.
Nein, aber das ziehst du durch, gell, jedes Jahr.
Ja, ich versuche mir immer was Neues zum Überlegen und heuer mal 7 Tage Saftkur durchgehen.
Wie war das eigentlich?
Ja, ich habe mir es ehrlich gesagt, also die schreiben ja, man sollte es gleich am Anfang nicht gleich mit 7 Tage probieren, aber ich habe natürlich mir doch Challenge accepted. Ich muss sagen, 5 Tage waren echt okay. Und dann die letzten 2, da ist man dann schon ein bisschen, weil das sind jeden Tag dieselben Säfte.
Ja, natürlich.
Also 5 Tage würde ich sofort nochmal machen, 7 Tage. Und aber wie gesagt, ist gut gegangen.
Ich habe es extrem spannend gefunden, wie wir uns, ich weiß nicht, das letzte Mal gesehen haben, warst du gerade am Vorabend von dieser Saftkur.
Stimmt,
da haben wir Fußball geschaut, Champions League. Ja. Und da warst du noch nicht sicher, ob du es durchhalten wirst. Ich habe es dir damals erzählt, ich habe einmal in meinem Leben und da war ich irgendwo in meinen 20ern so eine Krautsuppenkur probiert, ja, warum auch immer. Und ganz ehrlich, für mich ist das nichts. Also ich glaube, mein Magen, der knurrt so laut, der übertönt alles.
Ja, nein, das ist, also wie gesagt, ich habe kein Hungergefühl gehabt, auch kein Magenknurren jetzt per se, sondern es ist echt tatsächlich stabil gegangen.
Wunderbar. Hast du Feedback bekommen seit der letzten Folge? Irgendwas Spannendes, was wir erwähnen könnten?
Einiges. Also es haben mir sehr viele Leute angeschrieben, dass sie nach Kopenhagen wollen.
Ja.
Und dass wir Reisen anbieten sollen.
Aber das wäre doch cool. Wir beide bieten eine Kopenhagen-Reise an.
Ja, ja. Wäre zum Überlegen. Wir machen das ja tatsächlich für Architekten des Öfteren, dass wir so geführte Reisen organisieren. Gibt es tatsächlich. Aber ja, es war sehr viel Feedback und dürfte die Leute Lust auf Kopenhagen gemacht haben.
Absolut.
Und ist ja ein gutes Zeichen.
Ich habe es so witzig gefunden, ich bin über den Hauptplatz in Linz spaziert und da hat mir plötzlich wer angeredet und gesagt, du machst doch den Podcast mit dem Simon Ladner, den Design-Podcast. Wir würden mitfahren. Das war ein Paar. Wir würden mitfahren nach Kopenhagen. Ich habe gesagt, ich richte ihm aus. Das habe ich damit gemacht jetzt.
Ja,
also aber ich würde es wirklich lustig finden. Na, kurz zu den Zahlen des Podcasts, Episode 5. Man sagt ja immer, ein Podcast braucht ja 2 Jahre, bis er die Audience komplett aufbaut.
12 Folgen hat mir irgendwer letztens erzählt, glaube ich, oder so. Oder die meisten, oder da werden die meisten gedroppt dann irgendwie. Oder so.
Ja, es ist ja erstaunlich. Also wir haben eine stabile Hörerinnen und Hörerschaft und wir wachsen und wir freuen uns sehr drüber, muss ich sagen. Wir kriegen nette Nachrichten, wir kriegen mittlerweile auch schon Vorschläge über Themen, was mir natürlich auch taugt. Ich gebe es dir immer weiter, aber da werden wir sicher das ein oder andere dann einmal nehmen. Wir freuen uns drüber und wenn ihr uns unterstützen wollt, bitte unbedingt auf der Plattform eurer Wahl auf die Glocke drücken, dann abonniert sie uns, das hilft uns wahnsinnig. Der Algorithmus ist gnadenlos auf Spotify und Apple Podcasts. Die bevorzugen natürlich immer die eigenen Podcasts, aber man kann dann schon mit Nischenprodukten an der Seite irgendwie existieren und das haben wir natürlich vor.
Absolut, genau. Yes. Und wir haben ja jetzt die Themen, gerade wie jetzt, wir können natürlich Mailand ja nicht vorziehen, sondern das ist jetzt genau zu dem Zeitpunkt.
Genau.
Wir müssen selber dann auch immer warten, bis die Sachen waren, damit wir es dann ansprechen können oder bringen können und sind natürlich da selber dann schon immer wie auf Nadeln, bis wir dann wieder dann die Folge rausbringen können, wo dann das Thema relevant war. Ja.
Ich glaube, wir beide haben so viel Spaß an dem, dass wir gern wöchentlich rauskommen würden.
Ja, ich könnte mich mit dir unterhalten, auf jeden Fall.
Machen wir ja auch.
Ja,
hey Simon, halt
nicht im Podcast.
Wir sitzen heute auf einem speziellen Sofasystem, über das müssen wir auch noch reden, bevor es dann wirklich in Medias Res geht.
Genau, stimmt. Also natürlich haben wir jetzt da ein italienisches Produkt von einem italienischen Designer und einem italienischen Hersteller herangezogen für die heutige Folge. Und zwar ist es das Camaleander Sofa von B&B Italia. Ist ein Design von Mario Bellini und das hat er 1970 entworfen. Ich glaube, man sieht es so, sage ich mal, Ausläufer der 60er Jahre. Und war dann lange jetzt nicht in Produktion und seit 2020 hat das B&B wieder aufgenommen, weil das am Vintage-Markt und auf Instagram bei diesen Influencern durch die Decke gegangen ist. Also da sind teilweise für alte Sachen 20.000 bis 30.000 Euro aufgerufen worden. Mhm. Und es gibt eine witzige Geschichte in Gastein, Bad Gastein.
Ich weiß genau, was kommt.
Der Architekt hat das Sofa auch geliebt, also er hat es privat zu Hause gehabt und hat es auch in diesem Kongresszentrum eingesetzt, also wirklich original damals, also aus den Originaljahren, mit ganz, ganz bunten, roten Bezügen und so weiter. Und das haben angeblich sich einige Leute raustragen, weil das war ja dann es war ein Sanierungsfall.
Wo komplett. Halt dann da, das war im Schneewittchenschlaf genau. Eigentlich.
Also eigentlich hätte ich gewusst, dass sie es auch tatsächlich möbliert lassen haben, weil das muss ja damals auch wer gewusst haben. Aber es sind wirklich da teilweise die Sachen auch verschimmelt drinnen und so weiter, hat mir mal eine Kundin erzählt. Aber die haben sich da das eine oder andere Stück geschnappt.
Ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, einmal eine Zeit lang, und es gibt Fotos von früher, wirklich wunderbar. Dieses Sofa ist gestanden, wenn du nach unten gegangen bist und dann eine große Glasfront vor dir gehabt hast, da ist dieses rote Sofa gestanden und dahinter die schneebedeckten Berge, es war wunderbar. Und dann gibt es Fotos vom Kongresshaus, wie es wirklich schon eine Ruine war, und da sieht man, dass die einfach immer noch da gestanden sind. Also es ist sehr spannend eigentlich, Bad Gastein, was jetzt wieder passiert und was passiert ist. Also jeder, der so ein bisschen eine Liebe hat für Brutalism, für Beton, der soll das unbedingt einmal anschauen, weil jetzt erwacht das Ganze schon langsam aus dem Schneewittchenschlaf. Aber ich muss echt sagen, bevor ich mit dir über dieses Sofa gesprochen habe, ich habe es gekannt von dort.
Ja, ein toller Gastein-Fan, ja. Und witzigerweise, es wurde sogar dann in Mailand, haben sie eine kleine Neuigkeit vorgestellt, weil es ist ja, wie man sieht, wie wir drauf sitzen, ein relativ tiefes Sofa und man kriegt es jetzt auch mit einem höheren Fuß, der sogar gar nicht einmal jetzt schlecht ausschaut, weil normalerweise bei Sofas, wenn du es erhöhst, so Bodentiefe, schaut das manchmal ein bisschen cringe aus, aber bei dem hat es tatsächlich gut gepasst und man hat jetzt quasi zwei Sitzhöhenoptionen, was auch natürlich nicht schlecht ist.
Ich finde das Rot-Orange sehr cool, aber am liebsten habe ich es in Grün.
Ja.
Das ist wirklich wunderbar. Simon, gehen wir nach Mailand, Salone del Mobile. Ich sage ein paar Sachen dazu und dann geht's los, dann fängst du zu erzählen an. Ich finde es ja sehr spannend, was du mir gestern kurz darüber erzählt hast, dass aus dieser Möbelmesse, die 1961 gegründet wurde, nicht nur die wichtigste Möbelmesse der Welt geworden ist, wo so ziemlich alle Hersteller dort sind, außer Vitra, wie wir in der letzten Folge gelernt haben oder gehört haben.
Stimmt nicht ganz, sie haben sich kurz entschlossen, bei einem Händler eine kleine Ausstellung zu machen. Also, sie waren ein bisschen in der Stadt vorhanden.
War Münd dort, der neue Sessel?
Der war dort, siehst genau, das? Den haben sie dort.
Die haben den Podcast gestellt. Gehört.
Wahrscheinlich.
Und also deine Kritik.
Eine Woche vorher haben sie ein Newsletter geschickt, dass sie jetzt doch dort sind.
Also wie gesagt, nicht nur Möbelmesse, die wichtigste der Welt, sondern du hast gesagt, was sie rundherum gebildet hat, ist eigentlich fast schon ein bisschen pervers. Also alle Modemarken sind dort, präsentieren sie dort. In der Stadt ist Rambazamba, es gibt Installationen und so weiter. Und die Möbel gehen fast ein bisschen unter, hast du gemeint. Wie ist denn die Stimmung generell so in Mailand? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man in der Zeit nach Mailand kommt? Ich glaube, man kriegt kein Hotel, das ist einmal ganz klar. Ja,
es ist Ausnahmezustand.
Die Leute sind überall auf der Straße.
Eben nicht nur Modemarken, es ist Automarken. Also sie versuchen, also wirklich Brands, die gar nichts mit der Möbelbranche oder mit der Möbelindustrie zu tun haben, versuchen halt da diesen Hype mitzunehmen, was natürlich dazu führt, dass nochmal mehr Events und Leute da und überall und dieses Anstehen, was ich habe auch die Zeit nicht, dass ich mir da zwei Stunden in der Schlange störe. Also ich bin am ersten Tag in der Früh ist jetzt übertrieben, um 11 oder was hinkommen und da ist, ich glaube, was war denn das? Ja, ich glaube, es war Gucci, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja, da ist eine Schlange gestanden, zweimal um diesen Block, ja, also mindestens zwei Stunden. Ja, also die Zeit musst du einmal haben, dass du jetzt nur zum Schauen dahin fährst und die in eine Schlange stößt. Ja, also ich bin ja da businessmäßig dort, Also mir geht es ja darum, von den Herstellern und Brands, die wir haben, die News zu sehen, mit denen zu reden, Feedback zu geben und so weiter und so fort. Also für uns ist das tatsächlich ein wichtiger Indikator, dass wir dann, wir können ja jetzt nicht alles, was da gezeigt wird, in die Ausstellung stellen. Ja, das, da brauche ich keine Ahnung.
Ja, bin ich gespannt, wie du aussuchst.
Das heißt, es ist für mich auch wichtig, dass ich einem Kunden erklären kann, wie man auf dem Möbel sitzt oder was die Spezialitäten waren oder Eigenheiten waren. Das heißt, für mich ist schon wichtig oder relevant, die Sachen gut auszuprobieren oder tatsächlich zu testen und jetzt nicht nur kurz. Und das ist ja auch so, ja, kannst du dir vorstellen, nach dem dritten Tag sitzt du fast auf allem gut, weil
ja, du bist halt jeden Tag. Du freust dich über jedes Mal niedersetzen.
Genau, 20 Kilometer gegangen. Und ja, und je mehr Leute, desto mühsamer wird es. Und mir persönlich ist, also letztes Jahr war es für mich Horror. Und dieses Jahr war es gefühlt ein bisschen besser, weil weniger los war, zumindest auf der Messe.
Aber bleiben wir noch kurz in der Stadt draußen. Ich habe mich natürlich mit dem Ganzen ein bisschen befasst. Ich habe gewusst, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen über die Messe und habe dann plötzlich zum ersten Mal aus meinem Umfeld Leute gehabt, die extra dahin geflogen sind und sie das angeschaut haben, was da alles passiert. Das heißt, das sind aber natürlich sonst vielleicht designaffine Menschen gewesen, aber es waren auf keinen Fall irgendwelche Leute, die jetzt aus der Branche waren. Das heißt, die Leute fliegen dahin, kriegen wahnsinnig viel geboten. Wahrscheinlich kann man Mailand überhaupt nie besser erleben, wenn man eben nicht businessmäßig dort ist.
Ja, schwierig. Wie gesagt, ich war schon natürlich auch Zeiten dort, wo jetzt keine Messe war, dann nach der Messe. Ich würde es jetzt niemandem empfehlen, zu der Zeit dahin zu fliegen, ganz ehrlich. Ja. Aber es offensichtlich taugt es die Leute. Wie gesagt, man sieht natürlich sehr für Installationen in der Stadt natürlich auch. Ausstellungen, die halt von irgendwem kuratiert wurden. Eben dann irgendwelche Special Brands, Sackerl, was immer. Ja. Also das zieht natürlich dann Massen an. Grundsätzlich finde ich es ja positiv, wenn jetzt quasi ein eigentliches Möbelthema möglichst viele Leute anspricht. Das ist natürlich klar hervorzuheben. Auf der anderen Seite sehe ich es dann auch ein bisschen kritisch, wenn ich sage, ja, weiß nicht, braucht man jetzt eine Möbellinie von Dolce & Gabbana oder Gucci oder ja, you name it, Prada oder Ausstellung gehabt, Louis Vuitton, also wirklich die halt Rang und Namen haben und dort in der Stadt ohnehin präsent sind. Und ich habe halt irgendwo einen Artikel gelesen, was natürlich auch Sinn macht. Also Mailänder Modewoche hast du eine Show von 20 Stunden und dort haben sie halt eine ganze Woche. Und das ist natürlich für die Brands dann allerlang viel mehr Bühne wahrscheinlich, als wie diese eigentlichen Modeschauen, die ja, that's it, ja, dann ist die wieder vorbei und du musst das halt quasi auf Video anschauen, wenn du das nochmal anschauen willst, was halt ganz was anderes ist. Und dort haben sie halt die Chance, dass sie wirklich eine ganze Woche präsent sind und auch die ganzen Pressevertreter und alles. Also das ist mittlerweile ja komplett geisteskrank.
Es berichtet ja jeder drüber. Also man kann wirklich überall drüber lesen, sehen und so weiter. Du bist relativ oft schon dort gewesen. Hat sich das verändert? Ist das mehr geworden in den letzten Jahren? Hast du die Entwicklung einfach mitbekommen?
Ich war das erste Mal, glaube ich, 2004, würde ich schätzen, nur im alten Messegelände, da bei San Siro. Das war halt generell nur mal, weil es in der Stadt war, dass du mal rausgekommen, die frische Luft, auf einen Café, wieder rein. So, und dann haben sie dieses Messegelände da raustransferiert Richtung, ja, irgendwo. Also das kam ja, also das ist irgendwo zwischen drei Autobahnen. Ne? Also da wüssten nicht einmal mehr aussehen. Und leider ist das sehr schlecht gealtert, also es ist ja nur circa 20 Jahre alt, das neue Messegelände. Und heuer haben sie halt ein bisschen so die Toiletten und so verschönert oder neu gemacht, aber es ist nicht gut gealtert, das Ganze. Also ich mag das Gelände dort eigentlich überhaupt nicht und die Hallen, also es ist eigentlich grausam.
Aber hast du das Gefühl, dass jeder, der nach Mailand fährt wegen der Möbelmesse, dann auch wirklich auf die Möbelmesse geht?
Nein, ich glaube, dass so
viele. Ich glaube auch nicht.
Ich glaube, dass also ich kenne auch viele Leute, die gar nicht mehr auf die Messe, eben aus diesem Grund. Also da kriegst du das natürlich nur mehr mit der ganzen. Ich meine, heuer haben sie zwar die Gänge um einen Meter breiter gemacht, wie bisher, das hat schon ein bisschen geholfen, aber man hat es deutlich gemerkt, dass auf der Messe weniger Leute waren wie die letzten Jahre. und dafür halt in der Stadt mehr los war. Ja.
Aber jetzt habe ich auf Instagram natürlich gesehen, dass du nicht nur Möbel angeschaut hast und Partner getroffen hast, sondern du warst zumindest essen, warst auf Partys. Wo findet das dann statt? Auch draußen bei der Möbelmesse oder kommst du zumindest dann in die Stadt rein?
Das passiert gar nichts. Also die Möbelmesse sperrt er relativ spät auf, also 9.30 Uhr oder so. Und ich glaube, die hören um 18.30 Uhr latest auf. Also da ich glaube 18 Uhr oder 18.30 Uhr hören die auf. Und deswegen passiert dort dann gar nichts mehr. Also da gibt es ja keine Aftershow-Partys. Also die ganzen wirklichen Events oder so oder Dinner oder Veranstaltungen, die sind in der Stadt.
Mhm. Zumindest da warst du dann drinnen und hast es miterlebt.
Nein, wir wohnen ja in der Stadt. Ja. Also von dem her, mir geht's eher, also wie gesagt, wir sind 3 Tage dort, aber im Endeffekt kannst du ganze Woche dort sein, siehst nicht alles, nicht einmal ansatzweise. Also ich kann nicht einmal jetzt alle Hersteller, die wir haben, wirklich, es ist ja dann auch, muss man sagen, Mailand sehr groß. Ja. Mhm. Also die Wege da ist jetzt nicht so wie da die Städte bei uns, sondern man hat da ziemliche Transferzeiten und die sind, also diese Spots, wo die verschiedenen Sachen sind, die sind ziemlich weit auseinandergelegen.
Aber wie legst du dann das an? Hast du dann spezielle Appointments mit den Lieferanten auf der Messe oder gehst du einfach hin und hoffst, dass wer Zeit hat? Wie schaut so ein typischer Tag aus bei dir?
Na, dazu muss man mal erklären, wie das ganze System grundsätzlich abläuft. Also in Österreich gibt es sogenannte Agenten und Agentinnen von den meisten Herstellern, die wir führen. Das heißt, wir haben quasi einen österreichischen oder zumindest deutschsprechenden, manchmal sind die aus der Schweiz oder manchmal aus Deutschland, Personen, die unser direkter Ansprechpartner sind. Das heißt, wenn wir Fragen haben, wenn wir Probleme haben, dann ist das einmal unser Hauptansprechpartner. Mhm. Und mit diesen Personen machen wir dann dort auch Termine aus. Mhm. Und da habe ich den Luxus, dass das in Mailand die Katharina immer macht, dankenswerterweise, und sehr gut organisiert. Nämlich auch, man kann es ja, also wenn man das Messegelände mal durchschreitet in Mailand, dann ist man mal schnell 15 Minuten unterwegs in einer Richtung. Dementsprechend ist es auch sehr smart, wenn man dann die Termine so legt, dass man möglichst kurze Wege hat, sonst wirst du sowieso nicht fertig im Tag über. Genau, und wir haben dann diese Termine, versuchen die natürlich so pünktlich wie möglich einzuhalten. Und dann überall geht es eh, wie gesagt, nicht. Also du schaffst das nicht immer, aber wir versuchen es natürlich, das dann gleich mit diesen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern zu machen. Und die präsentieren das dann. Und das ist aber auch meistens ja die Firmen-Eigentümer, Chefs, wer auch immer, Designer sind auch sehr oft auf den Ständen und geben da Interviews oder manchmal stellen sie die Produkte gerade am Anfang der Woche halt selber vor. Mhm. Also man sieht da wirklich, ja, was in der Branche Rang und Namen hat, ist da auf den Ständen oder halt in der Stadt, in den Locations dann vor Ort und präsentieren dann eben diese neuen Sachen.
Aber was willst du rausfinden? Worum geht es dir wirklich? Du hast das vorher schon ein bisschen angeteasert. Es geht da darum, dass du wirklich für die Kunden und Kundinnen die größtmögliche Information rausholst.
Naja, für uns aber, ist es natürlich.
Gibt es da immer so viel Neues, dass sich so eine Messe besucht wirklich lohnt?
Nein, nicht immer. Also es ist, man kann sagen, ich würde sagen, alle 2 Jahre ist einmal besser grundsätzlich. Ich habe es letztes Jahr nicht so gut gefunden. Mir hat es dieses Jahr besser gefallen, wobei zum Beispiel Kolleginnen von mir, denen hat es nicht gut gefallen heuer. Also da scheiden sich auch die Geister bei uns intern, weil natürlich jeder andere Präferenzen hat oder gerade andere Projekte oder keine Ahnung, manchmal überlegt man sich, ja, wird es für mich privat zu Hause leibend sein. Ja? Also da hat jeder ein bisschen einen anderen Fokus, wie er Sachen bewertet oder beurteilt. Und ich habe es dieses Jahr besser gefunden wie letztes Jahr, aber natürlich kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass eine Brand jedes Jahr einen großen Wurf schafft, sondern durch diese Bandbreite an Herstellern und Brands ist manchmal der besser, manchmal hat der wieder was Cooles oder da ein Highlight. Also das mischt sich immer sehr stark durch. Dass wir jetzt jedes Jahr performen, ist unmöglich, weil du hast ja längere Vorlaufzeiten. Also so ein Möbelstück ist jetzt nicht innerhalb von einem Jahr fertig designt und fertig ausproduziert. Also das heißt, die Produktzyklen sind viel, viel länger. Und witzigerweise gibt es dann trotzdem halt Sachen, man kann gewisse Farbtrends, was auch immer, ablesen. Man kann gewisse Richtungen, Strömungen halt durch das große Ganze irgendwie betrachten. Und ja, natürlich sind wir auch, wollen wir natürlich schauen, was nehmen wir auf in die Schauräume, was zahlt sich für uns aus zu zeigen, was wollen wir zeigen, wo sehen wir da eine Einsatzmöglichkeit. Und das ist natürlich immer besser, wie von einem Foto oder von einem Video zu sehen, wenn ich das Ding in allen Proportionen und Richtungen unten, oben, seitlich mal anschauen kann. Oder auch für uns interessant natürlich auch, wie werden Stoffbezüge, Lederbezüge ausgewählt, weil dort ist sehr oft, dass die Designer auch selber dann die Freiheit haben, diese Sachen zu präsentieren. Und das ist natürlich für mich schon einmal spannend, wenn wir ein Möbelstück designen, was gibt er dann für einen Stoff drauf? Ja. Was macht er für
Farbe? Was ist seine Choice, oder?
Was ist seine, genau diese spannend. Beauty-Version, wenn man es so nennen möchte.
Director's Cut.
Director's Cut, genau. ist dann schon immer spannend auch,
Jetzt kenne ich dich sehr, sehr gut und ich weiß, dass du mit Feedback nicht zurückhaltend umgehst. Wie gehen die dann um damit, wenn du ihnen die ehrliche Meinung sagst? Ist das gewünscht? Hast du das Gefühl?
Boah, es war diesmal fast ein bisschen peinlich oder mir ist es dann peinlich, wenn wir, es ist ohne Scheiß nicht nur einmal gefallen, ja, nein, wenn du das gut, wenn der Simon sagt, das ist gut, dann, also es hat sich schon leider ein bisschen herumgesprochen und dann wird das so ein bisschen auf die, wie sagt man da,
naja,
so auf das Podest gehoben. Ja. Und das, ich nehme mir jetzt nicht aus.
Aber hast du das Gefühl, dass in der Branche tatsächlich Leute schon ein bisschen Angst haben vor deiner Meinung?
Ja, was heißt Angst? Aber ja, also ist ja klar, wenn ich sage, es ist scheiße, dann wissen sie, dass bei uns dann nicht sehr viele Chancen haben mit deinem Produkt. Ja. Also aber wie gesagt, ich nehme jetzt das nicht raus, dass nur weil ich sage, es gefällt mir jetzt persönlich nicht, dass ich dem Ding dann keine Chance gebe oder dass das immer dann für bare Münze genommen wird. Also diesmal war es mir, wie gesagt, fast ein bisschen peinlich schon da und dort.
Aber es ist spannend, dass der Ruf bereits nach Mailand halt.
Ja, wie gesagt.
Oder zu den Agenten halt, ja.
Genau, also die kennen mir, ja, genau.
Hast du spannende Designer getroffen?
Getroffen nicht wirklich, also beim ersten Tag war die Patrizia Occhiola war da im Schauraum und wen habe ich noch gesehen? In Antonio Citero haben wir gesehen, bei B&B natürlich, weil das ist ein Haus- und Hof-Designer. Sonst kann ich mich jetzt aktiv gar nicht mehr erinnern, aber wie gesagt, es sind solche Menschenmassen und ehrlich gesagt, ich bin da jetzt nicht so ein Fanboy. Also das war natürlich wahrscheinlich vor 10 Jahren was anderes, aber wenn du man stumpft auch ein bisschen ab.
Das glaube ich. Mittlerweile wirst du fast die meisten schon mal gesehen haben zumindest.
Ja, genau. Und es ist natürlich auch, gerade wenn wer deutschsprachig ist oder so, kann man sich natürlich ein bisschen einfach unterhalten. Jetzt mit Franzosen oder Italienern, die jetzt dann, sage ich mal, das Englische auch nicht so gern sprechen, nennen wir es mal so, dann auch ein bisschen schwieriger dann zu kommunizieren. Und ich verstehe auch, weil die werden natürlich angeredet von jedem Hansel da nicht. Da würde es mir jetzt auch nicht freuen. Also denen geht es ähnlich wie mir wahrscheinlich, wenn mich wer fragt, wie war es in Mailand, was war der Highlight? Wenn du das zum 15. Mal hörst, dann wird es irgendwann, reagiert man ein bisschen genervt drauf. Ne?
Kommen wir trotzdem zu den Highlights, hast du Lust? kannst du ja genervt reagieren, es ist mir eigentlich relativ egal.
Ja, ich würde genervt reagieren, weil es ist ja mal trotzdem, es ist ja für mich was Schönes.
Brot.
Nein, es ist trotzdem für mich was Schönes, die Messe ist ja nur einmal im Jahr und ich freue mich ja tatsächlich jedes Jahr drauf. Also ich war einmal nicht auf der Messe.
Hat es einen Grund gegeben?
Ja, das war da dieses Corona-Dingens. Ja,
okay. Abgespeckt
da,
wahrscheinlich
da komplett, oder? Da war es zwar, ja, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum ich nicht mitgefahren bin. Aber ich war tatsächlich, bin ich dann draufgekommen, einmal bis jetzt nicht. Und ja, darum, mir taugt es schon dann. In Mailand generell muss man sagen, also der Flair und so weiter ist ja schon, und vor allem, wenn das Wetter passt, also letztes Jahr hat es ja geregnet, da ist dann nur halb so gut.
Hey, bevor wir jetzt zu den Highlights oder ich nenne sie jetzt kurz einmal Trends 2025 kommen. Du kannst da dagegen werken und sagen, Trends sind das bei uns nie. Hätte ich nur eine Frage. Und zwar, man liest ja immer wieder und auch in der Berichterstattung über die Messe hat man das oft gelesen. Die Möbelbranche ist in der Krise. Hast du davon was gemerkt?
Ja, das kann man tatsächlich wahrscheinlich so sagen. Also natürlich offensiv zugeben tut das natürlich keiner.
Dafür sind wir da.
Genau. Aber man hat schon gemerkt, Sie sind erstens mal ein bisschen demütiger, also nicht mehr arrogant, wenn man so möchte. Und von dem her, es hat auch sehr viel so Sonderkonditionen gegeben, wenn wir was in die Ausstellung nehmen und so weiter. Jetzt mal aus dem Nähkästchen gesprochen, also viel, viel höher wie die letzten Jahre. Mhm. Und teilweise, das ist das Positive dran, hat man auch bei gewissen Brands gemerkt, dass sie bessere Produkte wiederbringen.
Tatsächlich. Mhm. Das heißt, der Krise bringt mit sich, dass sie vielleicht wieder mehr bemüht wird.
Genau, also man hat es beim Pricing gemerkt, also jetzt nicht bei allen, aber hier und da hat man gemerkt, dass es wird jetzt wieder ein bisschen, sage ich mal, realistischer das Pricing drauf geschaut und auch die Produkte per se besser wie die letzten Jahre, und das hat, also ich interpretiere es quasi als Auswirkung von dem, dass jetzt halt nicht mehr wie von selbst läuft. Und ähnlich, ich vergleiche es mit der Immobilienbranche. Ja, bisher hast du halt jedes Ding, egal wie schlecht der Grundriss ist, an einen Mann oder Frau gebracht. Und jetzt wahrscheinlich werden wir das erst erleben, weil bis jetzt hat man es noch nicht so gemerkt, aber ich gehe mal davon aus, dass sie da jetzt halt wieder ein bisschen besser planen müssen, und um halt dann Sachen auch wieder zu verkaufen und vielleicht ein bisschen effizienter zu bauen.
Aber es wäre doch super, wenn sie wirklich wieder gutes Design und Qualität durchsetzen würde, oder?
Das ist ja immer so. Jede Krise birgt ja große Chancen in sich. Und das war schon auch was, das war auffällig, dass einige, die, wo man eben sagt, also zum Beispiel Janur, die ein und für sich Massivholzmöbel und Steinmöbeloberflächenhersteller sind, also Tische, Bänke und so weiter, Korpusmöbel, die da extrem outside of the box denken und mit einem auch bayerischen Holzoberflächen- und Fußbodenhersteller ein gemeinsames Produkt rausbringen, das auf den Mietmarkt zielt, ja, wo ich mir denke, so, ja, passt, also ihr seid offensichtlich schon so weit, und ich kann nicht namentlich nennen, der Christian Seisenberger von Janur, der auch unseren Podcast sehr gerne hört.
Hello, hello.
Genau, Shoutout. Da erstens selber gerade baut und mit dem konfrontiert ist, und ich habe es eher mitgenommen, also er hat mir ein kleines Muster mitgegeben. Das ist eine Holzverkleidung, die du magnetisch an der Wand, also das ist wirklich do it yourself, also das kannst du mit jeder normalen Säge schneiden und kriegst so einen Gegenzug, oder nimmst du Magnetfarbe an die Wand, was überhaupt nur geil ist, und hast da extrem hochwertige Holzoberfläche, die so auch dann nur dazu einen akustischen Faktor natürlich hat mit diesen Verzahnungen. Und das heißt, das sind ein Möbelhersteller, die sich jetzt extrem schon auseinandersetzen, was passiert in der Zukunft, und an das glaube ich auch, dass sich ja fast keiner mehr eine Kaufimmobilie leisten wird können, und deswegen wahrscheinlich wie damals, wie das mit dem Leasing beim Auto gekommen ist, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber früher war das ja ganz normal, dass ein Auto gekauft wurde.
Es war ein und irgendwann absolutes war dann No-Go, dass du ein Auto least oder ausborgst.
Und heutzutage ist, glaube ich, jedes Auto geleast, oder so gut wie jedes.
Aber es ist interessant, finde ich, dass jetzt die Realität endlich Einzug hält. Weil dass sie
viele. Das war ein Leuchtturmprojekt, jetzt muss man sagen, also die waren jetzt extrem weit voraus
mit dem. Es braucht ja Leuchttürme, damit die anderen nachziehen.
Und die haben ja den ganzen Messestand mit dem gemacht, und die sind ja schon sie sind gerade dabei, dass sie Fußböden mit dem System entwickeln. Und das ist natürlich smart, weil natürlich war bis jetzt so, dass du in einer Mietimmobilie alles, was fix einbaut, ist natürlich nicht gern investierst, weil im Normalfall hat es dann Ablöse, hast keine gekriegt, und im blödesten Fall hast du dem Vermieter sozusagen da nur die Immobilie aufgewertet.
Aber das heißt, du nimmst es mit?
Du nimmst es wieder mit.
Oder verkaufst es demnächst, aber wenn es nicht geht, nimmst du es mit?
Ja, da stell dir vor, ich habe dann gleich gesagt, du hängst irgendwo ein Bild auf oder eine Uhr oder was auch immer. Und das schreckt natürlich auch viele Leute ab, einmal von einer normalen Wand Gipskartonoberfläche wegzugehen, weil das ist halt schnell zugespachtelt. Aber da nimmst du die Paneele sind 60x12 Zentimeter, dann tauscht halt einen so einen Streifen aus.
Na, großartig.
Also es war extrem hochwertig, wenn es auf der ganzen Wand zu sehen ist. Und vor allem, du kannst es halt dann auch, du kannst das Fischgerät verlegen, du kannst das Schachbrettmuster verlegen, horizontal, vertikal. Also du hast extrem viele Möglichkeiten und kannst es aber immer wieder verändern. Und das hat mich zum Beispiel, wenn du mir jetzt auf ein Highlight ansprichst, vor allem was jetzt im Materialsektor ist, super, super spannend gefunden.
Aber ist es auch preislich so gestaltet, dass man sagt, der qualitätsbewusste Mieter kann sich das mittlerweile schon leisten oder fängt jetzt einmal eine Brand an mit sowas, aber es muss dann wirklich die Realität noch nachziehen, dass sie wirklich Mieter das dann auch kaufen?
Also ich sage mal, es ist 100% günstiger, als wenn du dir vom Tischler eine Holzverkleidung
logisch
fix machen lässt. Und du hast halt den Vorteil, dass du es selber verlegen kannst. Und was ist natürlich das meiste an die Kosten, die Arbeitsstunden heutzutage. Mhm. Und das ist wirklich was, wo jetzt, also musst einfach einen Gegenzug hinschrauben, kannst auf Sicht schrauben oder eine Magnetfarbe, was auch noch die meisten Leute zusammenbringen. Und die gibst du einfach nur mehr drauf und wenn du da Dachschrägen hast oder was, ein Fenster oder was, dann schneidest du das aus. Ja. Aber du brauchst eigentlich von Montage auf und nichts mehr. Das heißt, du hast eigentlich einen Großteil der Kosten minimiert, indem du es selber machen kannst.
Wir werden es abfotografieren, weil ja, es wirklich von der Struktur her sehr, sehr spannend ist.
Genau,
es ist
so schön. Du siehst ja, wenn du über Hirn reinschaust, diese Holzstruktur eben und durch diese unregelmäßigen Oberflächen oder eben gerade im Hotelbereich, weißt, wo du eigentlich davon ausgehst, dass du ja alle paar Jahre das Zimmer erneuern musst.
Sowieso.
Und hast eigentlich mit relativ wenig Aufwand und kannst halt, nimmst auch mehr dunkle Verkleidung, genau, und kannst halt voll schnell, oder auch für uns, für die Schauräume, dann hast du halt eine helle Holzoberfläche oder eine dunkle, du hast halt easy das Ding schnell gewechselt und die Pakete, was das ankommt, ist dann so, also extrem effizient auch vom Shipping her. Also habe ich extrem spannend gefunden, dass ja ein Möbelhersteller dann schon mal so wagt in quasi Oberflächen.
Ja, es ist super.
Super spannend.
Normalerweise ist es ja wirklich anders. Normalerweise hast du Oberflächen und die werden irgendwo verwendet. Mhm. In einem Möbelstück, in was auch immer. Ja?
Genau.
Aber das, quasi die Oberfläche der Oberfläche wegen, ist schon echt ein Novum.
Und witzigerweise haben sie ja angefangen, jetzt, also du kriegst jetzt bei den Janua-Tische, kriegst du diese Schotten und Hansen ist die Firma, habe ich auch noch nicht erwähnt, diese Oberfläche, und das ist ganz was Spezielles, also es ist für mich sehr schwierig zu erklären, es ist keine Beize, sondern diese, da wird zuerst das Holz wird extrem gewaschen, also mit Hochdruck gewaschen, damit diese ganzen Zellstrukturen quasi von dem ganzen, ja, gerade in der Eiche gibt es ja Gerbstoffe und Säuren und so weiter und so fort, das wird rausgewaschen und dann werden natürliche Pigmente genommen und das wird dann in das Holz reingewaschen.
Okay.
Und damit entstehen dann voll spannende Farbnuancen, du kannst im Prinzip eine NCS-Farbe nehmen. Mhm. Also ich könnte jetzt von der Tapete mit so einem Scanner NCS-Farbe nehmen und kriege dann quasi eine Farbrange, wo dann die Holzoberfläche in dieser Farbrange da dazu passt. Mhm. Und das ist extrem widerstandsfähig. Also die machen für Motel One oder so diese ganzen Holzböden, die kommen einmal im Jahr. Da wird das aufbereitet und dasselbe ist bei der Tischoberfläche. Also selbst wenn du einen hartnäckigen Rotweinfleck hast, kriegst du dann so ein, du musst den dann nicht mehr selber nachölen die ganze Zeit, sondern du kriegst quasi so eine spezielle Reinigungsseife und mit dem kriegst du hartnäckige Flecken und das Thema haben wir immer wieder, die Leute ja, wollen einen Massivholztisch, aber natürlich haben sie Angst davor, es wird ein Glasl stehen lassen, die Kinder reiben da was rein, was auch immer.
Es wird passieren.
Was auch natürlich passiert, genau. Und die haben eine Holzoberfläche, die halt extrem wartbar, reinigbar, servicierbar ist und das ist natürlich mega spannend.
Simon, welche Trends oder welcher Trend hat dich am meisten überrascht, weil du sagst, mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Gibt es da was? Hat dir etwas so aus der Reserve gelockt, weil du gedacht hast, was ist, kann positiv oder negativ sein?
Boah, fällt mir ad hoc jetzt nichts ein, was positiv auf jeden Fall für mich war, weil es eine meiner Lieblingsfarben ist. Es war ein extremer Trend zu Rottönen erkennbar, also durch die Bank. Und vor allem diese schönen Rottöne, also alles, was so Richtung Backstein, Terrakotta, dunkle Rottöne, warme Rottöne. Also mein Rot ist ja immer warm, aber du weißt, was ich meine. Also da war auf jeden Fall eine sehr starke Tendenz, in diese Farbrichtung zu sehen, was ich persönlich begrüße, weil es mir besser gefällt wie für andere Farben. Und was auch witzig zu erkennen war, es war bei jedem zweiten Messestand eine Noguchi-Leuchte von Vitra. Und zwar in mega vielen und unterschiedlichen Ausführungen. Also diese Lampe oder diese Leuchte gibt es, I don't know, wie viele verschiedene Varianten. Aber das war witzig zu erkennen. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie alle da irgendwie dieselben Designer nehmen für die Stände. Aber es war extrem auffallen, also hat mir keiner beantworten können, dass wirklich durch die Bank fast bei jedem Stand eine Noguchi-Leuchte.
Aber war das negativ für dich?
Nein, das ist, ich mag die Leuchte absolut. Mhm. Und mir hat es nur, ich habe es irgendwie weird gefunden, weil ja auch zugleich in Mailand ist ja immer dann zweijährig einmal Küche und einmal Licht als Zusatzthema und heuer war es Licht. Also das heißt, es war ja jetzt noch dazu ein extremer Fokus auf Licht und dass dann in den jetzt normalen Messeständen, in den anderen Hallen, da irgendwie dann so ein altes Design, wenn man so möchte. Und dann wirklich, also es hat sich da keiner abgekommen, oder wir haben auch manchmal gesehen, denselben Teppichboden bei mehreren Ständen. Mhm. Ganz, ganz weird irgendwie.
Aber es würde mich jetzt wirklich interessieren, ob das Zufall ist, ob du das glaubst, ob du generell eine Angleichung siehst bei den Brands, dass sie immer
ist es so, dass es nur einen Messebauer gibt, der das
Aber selbst dann ist absolut unkreativ,
aber,
oder?
Aber ich habe das auch immer, man glaubt ja bisher, und ich habe das auch ehrlich gesagt, ich kann jetzt da nur, ich habe das nicht hinterfragt. Ja. Also entweder es ist so, es gibt da einen Messeausstatter, der das irgendwie im Portfolio hat, wo die sich das ausleihen oder wie immer, weil anders kann ich mir es fast nicht vorstellen. Also der Zufall, das gibt es nicht. Und es ist jetzt auch nicht so, dass in der breiten Masse diese Leuchte jetzt so, ich meine, es gibt schon Hype auf Instagram und so weiter, aber dass es so dann durch die Bank, dass es mir so auffällt oder eben auch, dass er selber Teppichboden da verwendet wird, das ist schon, ist ein bisschen komisch.
Der war billig.
Nein, das ist ja jetzt, wie gesagt, also auch die Leuchten sind nicht billiger, also das ist schon alles auf einem sehr hohen Level, aber mir würde es persönlich auch fein als Hersteller, wenn ich dann da durchgehe und dann sehe ich auf jedem zweiten Stand die gleichen Leuchten hängen. Ne?
Na, vor allem diese Leuchte wird sich dann jemand, der sie abheben will, sicher nicht mehr aussuchen. Also das ist sicher nicht die große Inspiration, dadurch, dass ich es 100-mal sehe, wenn ich dann heimkomme, dass ich mir es dann auch kaufe. Weißt, oder dass ich mir das dann auch anschaue.
Ja, vor allem die Hersteller haben ja nichts davon, weil die Leuchte ist ja von Vitra.
Nein, natürlich. Hey, also. Du hast vorher schon die Modewelt strapaziert, sozusagen die Parallelen und so weiter. Jetzt sieht man bei Mailänder Modewoche oder New York, Paris und bei den großen Modewochen immer ziemlich viele Sachen, die vielleicht am Laufsteg toll ausschauen, die aber überhaupt nicht tragbar sind. Haute Couture, du weißt, was ich meine. Ja. Wie ist das bei Möbeln? Gibt es da viele Sachen, wo du sagst, ja, das ist ja ganz nett, aber in der Praxis überhaupt nicht irgendwie einsetzbar? Oder ist das komplett anders?
Es ist von dem her anders. Und ich war halt heute vorher kurz bei Lacoste. Und
ach was.
das ist Zufall tatsächlich. Nein, es ist kein Zufall. Also ich war bei Lacoste, deswegen habe ich das Shirt an. Aber die haben auch gesagt, für die ist das ein extremer Luxus, den wir haben, dass wir auf eine Messe gehen können, wo es dann die Produkte teilweise schon gleich gibt. Mhm. Also die gehen ja auf eine Messe und das Ding, was die da sagen, ist für Fall Winter 26. Mhm. Ja, also 2 Jahre. Also die kennen sich, also wenn ich den frage, was ist jetzt in den Stores, der weiß das gar nicht mehr.
Nein, klar.
Weil das war vor 2 Jahren, wo der das gesehen hat. Mhm. Das heißt, das ist schon, und das war früher auch schon mal ein bisschen anders. Mhm. Also mittlerweile gibt es schon dann viele Hersteller, die gleich nach der Messe mit den Produkten oder in einer absehbaren Zeit dann mit den Produkten rauskommen.
Und genau die Produkte.
Ja, ja.
Also das ist wirklich, das sind dann einfach, die sind auch einsetzbar in euren Projekten, die natürlich außergewöhnlich sind, das ist mir schon klar. Aber es ist nicht so, dass du jetzt eine Linie da präsentiert bekommst, wo du sagst, das geht auf keinen Fall.
Ja, doch, zum Beispiel, also kann man eh ansprechen, weil da waren wir uns unisono einig, also Fantoni, das ist ein Büromöbelhersteller, die waren auch auf der Messe und die haben halt ein neues System gezeigt, was meiner Meinung nach null einsetzbar ist. Mhm. Ja. Also die haben sich offensichtlich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, wie heutzutage ein Büro eingerichtet wird oder wie ein Büro funktioniert. Also die haben da halt eine neue Linie gezeigt. Mhm. Aber also sorry, also das war für mich wirklich erschreckend, das anzusehen, weil das nichts mit dem Status quo von einer Büroplanung zu tun hat. Ja? Und da frage ich mich dann eher tatsächlich, wie solche Entscheidungen getroffen werden, aber das ist eher jetzt nicht, ist eher die Ausnahme von der Regel.
Aber das ist dann nicht verrückt oder provokant oder wie auch immer, nein, sondern das, ist einfach nicht der Realität entsprechend, oder? Ja,
am tatsächlich. Vorbei,
ja. Und sagst du das dann auch? Oder ist das
dann
ja,
schwierig? Ja, doch, das sage ich einer schon. Also da, ja, was soll ich sagen, ja. Also ich bin jetzt natürlich, kennst du mich, ich bin der Letzte, der jetzt da gute Miene zum bösen Spiel, oder wie man so schön sagt, weil ich kann das auch schwer
verbergen. Böse Miene zum bösen Spiel.
Mir kennt es mir ja leider an, ja. Also ja. Wenn ich was nicht leibend finde, dann muss ich meistens eh nicht einmal was sagen.
Hast du irgendein Produkt gefunden, wo du gedacht hast, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, wir sind ja trotzdem Konsumopfer und die schönen Dinge, die liegen uns. Hast du Produkte gesehen, wo du gesagt hast, das würde ich sofort bei mir daheim aufstellen?
Ja, also das ist ja eins der Highlights. Also das ist jetzt ganz ein stranges Produkt. Es ist Sonnenschirm. Dann wird wahrscheinlich einige Leute auf Insta, also ja, das ist natürlich durch Insta gegangen. Aber ich muss sagen, ohne Scheiß, endlich, der Typ hat den scheiß Sonnenschirm revolutioniert.
Absolut.
Also es ist einfach ein Sonnenschirm, der ein bisschen eine stärkere Säule hat und du kannst mit einem sehr einfachen Mechanismus den Sonnenschirm in diese Säule reinfalten und hast nur mal dann on top oben eine Leuchte. Das heißt, wenn der da drinnen verschwindet, hast du nur eine Stehleuchte quasi am Balkon. Genau. Was schon mal super praktisch ist, weil 100%. Das auch mit Akku, also halt über 70 Stunden. Das heißt, du brauchst jetzt nicht einmal die Steckdosen direkt auf der Terrasse und du hast halt immer den Sonnenschirm versteckt. Und das ist für mich immer so pain in the ass, diesen scheiß Sonnenschutz, also diese Hülle über den Schirm drüber, das tust du dann auch nicht, dann schaut der Schirm wieder scheiße aus, absolut. Ist verdreckt und so weiter. Und das ist so einfach von dem Mechanismus und er schaut da 10-mal scheiner aus wie jeder Mechanismus, was ich bis jetzt bei einem normalen Aufspannschirm gesehen habe. Das ist der mit diesen scheiß Kordeln und Seilen und Schirr und was weiß ich was.
Nein, der ist super.
Alter, richtig, richtig leibend. Und die Leute, die sind fast schlank gestanden dort, um das auszuprobieren und anzuschauen. Mhm. Und es war aber so ganz von dem Stand, war das nur in so einem Eck, gell? Ich bin zuerst vorbeigegangen. Und dann habe ich so gehört, ja, also wie die darüber geredet haben. Und wir sind, glaube ich, fast eine Viertelstunde davor gestanden und haben uns 5-mal das angeschaut.
Nein, das ist grandios.
Und ausprobiert.
Ja, vor allem der Typ war so überzeugt von dem, der hat das mit einer Freude und mit einer Leichtigkeit da rausgeholt. Es war wie eine Blüte, die in der Früh aufgeht.
Voll schön.
Und dann
wieder diese belgische Firma, die wir Gott sei Dank im Portfolio haben, also das Royal Botania heißt die, haben wir im Portfolio und ich muss sagen, alter Schirm, nur mehr dein.
Ja, vor allem du hast gesagt, sie haben ein bisschen einen breiteren Stand, aber das schaut ja im Design perfekt aus, weil es eigentlich die
Leuchte ist. Es schaut aus wie Leuchte.
Und ich habe das Gefühl, das würde im Wind dann nicht umfallen.
Nein, genau.
Weil stell dir vor, wenn du so ein Profil hast, dann fällt es da um. Aber das störe ich auf jeder Terrasse rauf, das ist perfekt.
Ja, und es stört nicht, weil es eben nicht wie ein Schirm ausschaut. Mhm. Und normal hast du immer diesen schirren, weil auch die Hülle wird ja irgendwann schier und verdreckt.
100%.
Ja. Und das ist was, wo ich sage, passt. Also da ist wirklich Form follows Function.
Aber da bin ich wirklich gespannt, ob das nicht was Großes wird, weißt? Ob das nicht in der Gastronomie auch eingesetzt wird, vielleicht auch bei Schirmbars. Ja. Weil es gibt nichts Schlimmeres als ein angefeuertes Schirmbar. Ja. Weißt du, was ich meine?
Wo die Oberfläche dann schon schier ist. Jeden anderen Schirm, den du so zusammenklappst, da müssen die Leute drunter weggehen. Ja,
komplett.
Und den faltest du ja quasi nach oben rein. Das heißt, du hast keinen Höhenverlust von dem Schirm, sondern der faltet sich nach oben auf. Du brauchst nur die Raumhöhe, die brauchst. Die Höhe brauchst.
Weil er nach oben
sehr aufspannt. Also du kannst jetzt nicht auf einen Standardbalkon fast da, wobei du brauchst auch selten. Wenn du einen Balkon hast, brauchst du eigentlich keinen Schirm. Also das ist wirklich was für freistehende Terrassen, aber mega geiles Produkt. Also wirklich, da war ich gehypt.
Sehr cool. Ja. Gehen wir auf die vielleicht Top 3 Farbtrends. Was ist da aufgefallen? Rot haben wir schon gehabt.
Ich kann ja nur Rot sagen.
Also, tatsächlich, also Rot in einer Breite, oder?
Ja, das hat sie durchzogen.
Wie glaubst du, entwickeln sie Trends? Das frage ich mich immer. Wenn du jetzt plötzlich auf eine Messe gehst und plötzlich hat jeder Anbieter Rottöne, woher kommt das? Kommt das aus der letzten Saison schon? Oder merken sie, dass Leute wie ihr von Area ziemlich oft rote Töne anfragt? Oder wie glaubst du, funktioniert das? Frage mir ehrlich gesagt in der Mode
auch. Ich glaube, es hat sehr viel mit den Designern und Designerinnen zu tun. Die geben das, glaube ich, vor. Und natürlich, es gibt von Pantone, es gibt von RAL, es gibt immer so, die versuchen halt natürlich auch, da neue Farben zu lancieren und zu pushen und so weiter. Aber da bei diesen, da glaube ich, ist bei den Messen ist hauptsächlich von den Designern.
Genau. Materialien, vielleicht irgendwelche Trends noch, die da einfallen? Also ich habe, das ist für mich ein absoluter Trend. Da bin ich gespannt, ob das nicht in einer Breite relativ schnell sich verbreitet, dass solche Produkte generell angeboten werden. Aber gibt es sonst noch was, was da aufgefallen ist? Ich kann mich erinnern, wir sind einmal nach dem Salon zusammengesessen, ist aber sicher 5 Jahre her, und da waren plötzlich die Natursteine wieder so da. Kannst du dich erinnern?
Naja, was auch noch auffällig war, waren organische Formen, also noch stärker wie die letzten Jahre. Also dieser, wo wir jetzt in den letzten Podcasts auch schon ein bisschen drüber geredet haben, diese Naturformen oder dieses sehr organische, also das war auf jeden Fall auch spürbar durch die Bank, ja, dass das, also wurscht bei Tischformen, Beistelltischen und eben auch wieder, was mir natürlich auch taugt, dieses Unregelmäßige, also bei Glas Italia, die haben so ganz ein spezielles Glas mit so, wo wirklich die Bubbles an der Oberfläche sie lassen haben. Ja, also das ist jetzt nicht so smooth und glatt, wie man Glas kennt, sondern die haben wirklich aus der Herstellung diese Blasen an der Oberfläche lassen, bei Beistelltischen, bei Konsolen. Also das war sehr schön zu sehen und ja, organische Formen überall.
Irgendwelche Highlights noch für dich, weitere, bevor wir jetzt dann wieder von der Messe ein bisschen weggehen? Was fällt dir noch ein?
Was ich sehr spannend gefunden habe, aber auch sehr nischig natürlich, beim Roso, die sind bekannt für ihre sehr, sehr forward-thinking Stoffauswahl. Also die haben auch mit Stoffherstellern immer schon Stoff entwickelt, immer auch die braucht, wo das noch nicht Hype war, und die haben einen Stoff, der ausschaut wie ein Schaffell, so auf Florhöhe, angreift wie und besteht aus 90% Schafwolle.
Okay.
Und ist aber Chakar gewebt. Und das heißt, die Designer, die dann entwickelt haben, die haben ein Blumenmuster handgezeichnet in 3 verschiedenen Arten. Schaut aus, wie wenn du mit Wasserfarbe auf ein Schaffell halt was drauf meinst. Und durch die Florhöhe siehst du, also wenn du den Stoff von hinten anschaust, siehst du das Muster, das gewebt wurde. Und von vorne ist es halt geblurrt.
Ich stelle mir das vor wie es Aquarellkraut.
Geisteskrank. Also wirklich wo ich sage, und du musst, also sie haben es natürlich auf dem Sofa präsentiert, aber du, weißt du, wenn du einen Sessel damit machst oder einen Hocker, oder sie haben dann auch so Kissen gehabt. Weißt du, und das ist wie Kunst. Also das ist wirklich, und es schaut natürlich, das ist unregelmäßig, das heißt, schaut auch jedes Kissen anders aus, weil nicht überall das Muster gleich oben ist. Also, und das war einfach vom, also auch wiederum, das war, wenn man so sagen will, sehr romantisch, weil die Haptik von einem Schaffe, das taugt natürlich, jeder Kinderwagen heutzutage hat ein Schaffe drinnen, nicht umsonst. Ja.
Naja, sowieso.
Und das war emotional auch wunderschön, also das war einfach, ja, Kunst.
Aber es ist sehr spannend, oder? Jetzt hast du, viele unserer Hörerinnen und Hörer folgen da wahrscheinlich auf Instagram, wenn nicht All Color Everything, ist ein guter Querschnitt über eben die Themen, die wir hier ansprechen. Ich folge da auf Instagram natürlich, und du hast sicher 40, 50 Foto von Mailand gepostet. Ja, nicht nur Essen, sondern ganz, ganz viele neue Produkte, Produkte, die man schon kennt. Ich habe dich genau auf diese Sache angeschrieben, kannst du dich erinnern? Es ist wirklich so, du hast dieses Sofa und ich glaube, es war ein Sessel daneben, hast du gepostet, und es war so auffällig anders, als ich da geschrieben habe, wow.
Ja, also Moroso schafft tatsächlich Sachen, die waren immer schon am weitesten vorne, was jetzt Bezüge, Stoffstrukturen, also ich würde sogar behaupten, wahrscheinlich, die haben Bouclé damals salonfähig gemacht, oder alles, was dann irgendwann ein Hype wird, aber das war jetzt, wie gesagt, nochmal Next Level, also wirklich geisteskrank. Also einfach, da sieht man also auch wieder Natur reingeholt und dieses Gewebte, aber du siehst nicht, dass gewebt ist. Und witzigerweise, also wenn, also in Schottland und so oder Schafherden werden ja farbig markiert von den verschiedenen Eigentümern und so. Und darum ist es halt eine super Analogie dazu ja, wirklich, wirklich sehr spannend. Und sie haben auch so iristierende Glasoberflächen bei Beistelltischen gezeigt. Also oberflächenmäßig waren die schon wieder ganz, ganz groß. Genau.
Und wird man das bald sehen in den Schauräumen in Linz, Wien und Salzburg?
Ja, also wir werden aus dem, also den Bezug wollen wir natürlich zeigen, weil es so speziell ist. Also da werden wir auf jeden Fall was uns überlegen, wie wir das einsetzen können und präsentieren können. Und das, wie gesagt, war so speziell, dass genau. Und auch dann trotzdem auch bei den Stoffherstellern direkt, also bei Dedar zum Beispiel, die haben so japanische Kalligrafien interpretiert in den Stoffen, also irre. Also stoffmäßig finde ich, war dann schon nun mal auch heuer sehr, sehr ja, Highlight, wo auch dann offensichtlich bei den Herstellungs- oder Techniken sie jetzt nun mal was geändert hat. Ich stelle mir das ja ähnlich vor wie bei CNC-Maschinen im Holzbereich. Also ich kenne mich jetzt bei der Stoffproduktion nicht so gut aus, aber glaube ich auch, dass sowas halt dann in diesen normalen Webstühlen, wenn man es jetzt mit dem vergleicht, Einzug haltet, dass das halt extrem technologisiert, Roboter gesteuert oder was auch immer, ja, dass du dann solche Sachen umsetzen kannst und da waren schon auch extreme Highlights dabei. Ja.
Aber es ist doch spannend, jetzt erzählst du in dem Podcast immer wieder, dass die Möbelbranche eigentlich auserzählt ist von den neuen Designs, weißt du, was ich meine? Und trotzdem kommen die neuen Oberflächen, es kommen trotzdem immer wieder neue Sessel, neue Stühle, neue Möbel generell. Also es dürfte oft, doch noch nicht so sein.
Ja, es sind trotzdem oft Referenzen. Ich kenne ja jetzt auch nicht, ich kenne jetzt nicht die ganze Möbelhistorie seit Anbeginn der Menschheit. Nicht? Aber man sieht natürlich, und es ist ja in der Mode dasselbe, also wir sind jetzt leider mittlerweile schon so alt, wir können uns erinnern.
Wann das letzte Mal da war.
Oder wo das zum ersten Mal da war. Also wenn ich jetzt heute gerade wieder, also wenn ich da schaue, also diese Mädels und Leute mit den zerrissenen Hosen, so, da kann ich mich noch erinnern, wie in der HTL war, dritte, vierte HTL.
Absolut.
War das erste Mal, und ich weiß noch, wie meine Eltern drauf reagiert haben und jetzt denke ich immer so, okay, muss es sein, dass da die Hosen so ein Loch im Knie hat, aber das war bei uns damals genau dasselbe. Das ist jetzt seit 20 Jahren her und jetzt, oder 25 Jahre, naja, 20 Jahre und das kommt jetzt gerade wieder und so ist dort ja auch, es gibt wiederkehrende Trends oder was jetzt gerade wieder, was der in 90er Jahren gerade wieder sehr stark
gerichtet hat. Wir sind quasi wieder jung.
Ja, quasi. Ja. Da fällt es dann zum ersten Mal auf, was damals ja die Eltern ja auch gesagt haben, ja, damals in die 80er Jahre oder wie auch immer, dass man das halt dann, dass man sich selber daran erinnern kann, wo das bei uns das erste Mal als wirklich Neuigkeit gekommen ist.
Kann ich mich nämlich wirklich erinnern, wie meine Mutter das öfters gesagt hat, das war ja schon mal da, bei anderen Sachen nicht. Also du hast wirklich recht mit den zerrissenen Jeans. Das ist, glaube ich, zum ersten Mal in unserer Jugend aufgekommen. Jetzt ist es wieder da, aber wir haben doch damals auch schon Sachen gehabt, wo meine Mutter gesagt hat, ah, jetzt ist es wieder da. Schräg, oder? Wenn sich der Zyklus dann erneuert und History repeats itself, sie plötzlich bewahrheitet, finde ich.
Ja, und in der Möbel oder vor allem mal Leuchten, da kommt ja dann nur mal was hinzu, dass sie natürlich technisch sehr, sehr viel geändert hat in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren. Das heißt, du kannst jetzt technisch was besser oder anders herstellen oder leichter herstellen. Oder im Leuchtenbereich ist es natürlich nur mal Ärger, ja. Als wie zuvor. Ja. Also weniger Kabel.
Was mir sehr recht
so, oder ist. Wie Akku, ja, das hat es ja halt damals nicht gegeben, dass du jetzt da ein Leuchten hinstößt, die, keine Ahnung, 8 Stunden leicht ohne Kabel.
Aber wie wunderschön ist es, oder?
Dass ja, das natürlich, mittlerweile möglich weil ist. Was der wird ja überall weg, Foto geshoppt. Genau. Das heißt, du als Endkunde siehst es halt dann leider in deinem Wohn- oder Esszimmer.
Der Fernseher mit 6 Kabel weg.
Genau, genau. Und deswegen, ja. Klar, also und wie gesagt, nur mal um darauf zurückzukommen, wenn ich, also Highlight als Hersteller, und ich habe fast ein bisschen gerechnet damit, muss ich sagen, also ich habe die anderen das gesagt, weil da war die letzten 3 Jahre richtig mies, war für mich Matschis, weil da war jedes Produkt, was die gebracht haben, Bombe.
Gib mal einen Überblick noch kurz.
Also die haben vom Konstantin Gritschic einen Stuhl gefaltetes Stahlblech, Hochglanz lackiert, geisteskrank, ja. Also Bishop Pasta, könnt ihr euch anschauen. Also komplett andere Typologie, anderes Material, aber durch diese Hochglanzlackierung greift sie der super soft an. Also würde ich mal als Statement Piece, weiß nicht, in einem Vorraum oder einfach als Ablage für Bücher, was weiß ich. Also super Sitzkomfort war. Also hat man richtig, richtig schwer taugt, aber ich als Kritschitsch-Fan natürlich biased. Dann haben die von Paul Coxage Spiegelserie geisteskrank. Ja? Also so ganz amorphe, organische Formen, eine Spiegelserie mit 6 Pieces, irre.
Ja? Ja.
Also teilweise mit Ablagen, teilweise wie eine Kunst, wie ein Bild quasi, das du in 4-seitig hängen kannst. Irre. Ja? Mhm. Also normal kann man mich mit Spiegel jetzt nicht begeistern oder nicht so begeistern. Dann von Jasper Morrison, neue Stuhlserie, auch super sleek, ganz, ganz reduziert und klar. Also für Restaurants, für kleine Küchenplätze, wo man nicht viel Platz hat, aber auch super Sitzkomfort. Und dann von Ronan Burulek, haben wir ja letztens angesprochen. Also das war sehr, sehr auffällig, dass jetzt natürlich nur mehr immer dann der eine Name dort aber steht.
War es auch wirklich dort auffällig?
Ja, weil die haben ja früher für Magis schon sehr viele Produkte designt und das mal war dann tatsächlich, dass ich komplett sein erzähle, tatsächlich glaube ich nur Rona. So eine Tischserie aus Beton, so Hochleistungsbeton für Outdoor und Indoor, also rechteckiger Tisch, runder Tisch und Beistelltische aus richtig schönem Zement für In- und Outdoor. Richtig, richtig schön. Also Wahnsinn.
Ich bin sicher, du hast von diesen Sachen Fotos gemacht.
Ja, genau.
Du hast sicher nichts unterschrieben, dass du es nicht herzeigen darfst. Wir laden das hoch und zeigen das her.
Genau.
Alles, was wir heute besprochen haben. Oder zumindest an die Sachen, die wir uns erinnern. Simon, geh mal weg von der Messe. Das waren tolle Highlights. Ja. Es war ein toller Überblick.
Eins muss ich nur sagen, was mir auch zuerst gefragt hat, weil das ist was nicht Optisches, was auch auffällig war oder was man dann als Trend von mir aus bezeichnen kann. Es war mega auffällig, dass vor allem im Sofa-Bereich der Sitzkomfort highest level. Also da dürft ihr im Schaumbereich oder in der Herstellung von den Schäumen dürft ihr eine Neuerung geben haben. Also es hat keiner wirklich drauf eingegangen, aber es war quasi zu ersitzen, dass die Qualität und die Density und dieses Einsink-Gefühl sozusagen wesentlich verbessert war wie alle Jahre zuvor. Mhm. Also das war auch noch auffällig durch eine Bandbreite von verschiedensten Herstellern und auch verschiedensten Preiskategorien eine mega, mega Performance im Komfortbereich war.
Aber ist es auch kommuniziert worden, dass es da was Neues gibt oder ist es etwas, was dir wirklich aufgefallen ist?
Ich habe versucht, ein paar Mal rauszufiltern, aber sie sind nicht wirklich drauf eingegangen. Ne?
Okay,
spannend. Aber es war tatsächlich auffällig. Mhm.
Weg von der Messe, nochmal kurz rein in die Stadt, weil wir so viele Zuschriften immer wieder bekommen über Kopenhagen, deine Erfahrung in Kopenhagen. Jetzt bist du wirklich schon oft in Mailand gewesen, ich noch nie. Bin immer nur südlich vorbeigefahren, Richtung Küste hinunter. Du warst ja essen und so weiter in der Stadt. Gibt es irgendeinen Tipp, wenn jemand in Zukunft nach Mailand fährt, nach Mailand reist, hast du irgendeine Idee, wo man unbedingt hingehen muss? Oder ist es einfach eine Breite, die dort qualitativ so hochwertig ist?
Aber man muss dazu sagen, ich finde ja persönlich die Hotels in Mailand richtig scheiße. Also sowohl qualitativ als auch preislich. Also und was mir dann so aufregt, okay, dann zahlst du ein Geld dafür, aber dann wäre ja der Meinung, dass sie es investieren könnten, aber das machen sie halt nicht. Mhm. Also Hotels finde ich richtig mies dort. Was man sich auf jeden Fall anschauen sollte, ist Fondazione Prada natürlich, also ein bisschen außerhalb von der Stadt, aber das ist natürlich, ja, auch, würde ich sagen, einzigartig. Gerade wenn wer Kunst und Design affin ist. Zum Essen, wie überall in Italien, du kannst fast nichts falsch machen, außer du gehst zu, weiß nicht, KFC und McDonald's oder
nicht
so.
Nicht Italien.
Genau, also wenn du stick to the Italian, also ich habe noch nie schlecht gegessen in Mailand. Und ja, eins meiner Lieblingslokale ist Dry Milano. Das ist so ein bisschen Pizza, aber ein bisschen anders gemacht. Antipasti, nice. Ist auch eine Bar immer dabei, gute Cocktails. Mhm. Also das ist immer safe bet. Also da kann man auf jeden Fall hingehen.
Was bist du für Typ bei Pizza? Pizza Norditalien oder doch neapolitanisch?
Boah, schwierig. Wenn eine geile römische Blechpizza ist, feiert es auch grundsätzlich. Kommt es echt immer auf den Teig drauf an. Bin großer Fan von 22K in Linz.
Die nächstes machen, Shoutout.
Genau, die machen eher die teigigere Pizza.
Ja, aber dann lass uns noch kurz weitere Tipps geben. Mein absolutes Highlight aktuell ist die Pizza in Gmunden, Hackelpizza. Warst du schon mal dort?
Nein.
Es klingt absolut unsexy für Pizza, aber ist die große Sensation. Neapolitanisch mit österreichischen Einflüssen. Also du hast dann plötzlich Saibling auf der Pizza und so weiter. Also ich bin immer noch nicht sicher,
ob
ich
das feiere.
Gehen wir mal hin.
Ja, aber wie gesagt, ich esse ja tatsächlich in Italien nie Pizza. Deswegen ist dann in Mailand, immer so, wie gesagt, dass wir sind da immer sehr, sehr eingetaktet sowieso von den Abendterminen und so weiter. Also so richtig jetzt zum Ausprobieren, aber was natürlich leibend ist, also das ist auch noch Tipp, Bäckerei Prinzi, das ist in so einer Seitengasse hinterm oder beim Dom, die ist vom Claudio Silvestrin damals gemacht, immer nur Top-Design und die haben auch, ja, also und du, das Schöne ist halt, du kriegst halt überall dann sehr, sehr gute Aperol oder Campari-Spritz, das ist halt so Lebensgefühl dort, nicht? Also das ist so dieses, ja, nonchalante, ab einer gewissen Uhrzeit ist es halt dann dort ganz normal und du kriegst dann über Essen hingestellt, wenn du auf einen Drink irgendwo gehst und so. Also Aperitivo, das ist schon eine spezielle Eigenheit auch von meinem. Dort habe ich auch das erste Mal kennengelernt, dass es das überhaupt gibt und das ist schon ein sehr schönes Lebensgefühl.
Simon, in zwei Sätzen ein Fazit über die Messe in Mailand und deine Zeit, bevor wir dann zum Outro und vielleicht Aussicht auf die nächste Folge kommen.
Boah, zwei Sätze, du stößt mir immer Fragen.
Zahlt es ja aus für dich? Wenn du dann noch
für mich zahlt es ja aus, aber ich würde es nie wem anderen empfehlen. Wir haben ein paar Leute gefragt, ich kann es nicht wirklich wem empfehlen, der mit, also
aber schreibt es uns wirklich. Sagt uns, wenn ihr dort wart und vielleicht nicht beruflich dort wart, schreibt uns, wie genau, eure Erfahrung also war.
Freunde von mir waren ja dort. Die Architekten sind, die jetzt einfach quasi urlaubsmäßig dort waren, die haben viel mehr gesehen wie ich. Ja, also die waren dann nur in der Stadt. Ja.
Die waren bei Gucci.
Ja, die waren bei Gucci natürlich. Aber die haben viel mehr gesehen. Also waren auch richtig leibende Sachen dabei. Nur für mich selber ist es immer dann schwierig, auch das zu bewerten und jetzt das in zwei Sätzen. Ja, schaut's einmal dann in zwei Monaten bei uns in die Schauräume vorbei, fragt uns danach. Also da werden dann die ersten Pieces dastehen. Ich finde schon spannend, was jetzt kommt in nächster Zeit. Also wie gesagt, finde ich besser, als wie jetzt das letzte Jahr. Da haben wir fast nichts gesagt. Hat aber offensichtlich dann auch einen Grund. Aber jetzt das so in zwei Sätzen zusammenzufassen.
Das waren ja viel mehr.
Waren jetzt sehr viel mehr, ja. Und von dem her, ja, für uns natürlich immer trotzdem ein Highlight. Ne?
Simon, danke für diesen absolut großartigen Einblick in deine letzte Woche. Ich freue mich, wenn die Folge draußen ist und auf das Feedback von euch da draußen. Ich habe mir überlegt, ich würde ganz gerne ein bisschen teasern, was nächstes Mal passiert. Und zwar, wir haben...
Warte nur kurz, weil ich wollte dir auch noch was fragen.
Okay, passt.
Weil eine Woche vor Mailand war ja Watches and Wonders in Genf. Hast du es angeschaut?
Nein.
Hast du gar nichts geschaut?
Gar nichts.
Jetzt kann ich nicht einmal fragen, was der Uhrenhighlight war.
Überhaupt
oder ob es ein Uhrenhighlight gegeben hat. Schwach.
Schwach.
Ich habe gedacht, jetzt kann ich die mehr aus der Reserve
machen. Tatsächlich nicht. Tatsächlich gar nicht. Ich weiß nur, dass es stattgefunden hat, aber sonst nichts. Aber pass auf, wir werden ein Reel drüber machen, okay? Ich werde es mal anschauen und dann werde ich mich rauslassen und euch und dir sagen, was es ist. Danke sehr. Das war super am Schluss.
Muss auch mal sein.
Ja, unbedingt. Kannst viel mehr machen. Kurzer Teaser, was nächstes Mal passiert. Wir gehen nämlich in das Leben und das Wirken einer Designerin, was sehr spannend ist, die von einem der ganz großen Namen eigentlich um den Ruhm teilweise beraubt worden ist. Wir sprechen über...
Nein, wir sagen es noch nicht.
Nein.
Vielleicht ich wollte gerade sagen, wir lassen sprechen, die Leute raten, wer es ist.
100%. Ich sage, wir sprechen über ausgleichende Gerechtigkeit, die an der Riviera stattgefunden hat, vor dem Haus dieser Designerin. Und wir ziehen dieses Thema auch in die Gegenwart zu einer Designerin, die du heute angesprochen hast. Kann es sein?
Möglich.
Und ich freue mich schon sehr, sehr drauf. Bin sehr gespannt über diese Geschichte. Auf jeden Fall wird es wirklich eine Sache werden, wie du es mir gepitcht hast.
Es ist ein spannendes Thema, was viele Leute nicht wissen.
Absolut.
Deswegen ist, finde ich, auch erzählenswert.
Komplett.
Oder gehört viel mehr erzählt. Genau, weil da einfach gewisse Leute auf dem Trittbrett mitgefahren sind.
Genau. Und vor allem diese Designerin ja noch viel, viel bekannter wäre.
Wahrscheinlich.
Hätte man ihr nicht das weggenommen. Schluss jetzt. Mehr verraten wir nicht.
Genau.
freue mich schon drauf. Simon, vielen, vielen Dank euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns extrem über alle Zuschriften. Bewertet uns vielleicht auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Gebt uns 5 Sterne im besten Fall. Wenn es euch nicht gefällt, auch 1 Stern ist besser als kein Stern. Ganz ehrlich, drückt auf die Klingel, dann werdet ihr immer informiert, wann die nächste Folge Area erzählt draußen ist. Und wir sind auch draußen. Wir kommen zurück. Genau. Area erzählt. Simon, danke.
Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.
Ciao.